Deutschlandfunk, Kultur heute.
In Wandnischen oder im Sockelbereich von italienischen Kapellen, da haben die Renaissance-Maler wie Giotto Schwarz-Weiß-Malereien aufgebracht. Monochrome Schattenbilder, sogenannte Grisaillen. Das war zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Giotto malte dann in Grau Marmorstatuen der Tugenden. Und zwar so naturgetreu, als könnte man sie anfassen. Die Malerei, sie zeigte damals den Wettstreit zwischen Skulptur und räumlicher Malerei. Das ist 700 Jahre her. In Frankfurt, da können jetzt Reliefs halb Malerei, halb Skulptur, begreifbare Kunst von Künstlern des beginnenden 20. Jahrhunderts bestaunt werden. Eine buchstäblich herausragende Ausstellung. Mehr dazu am Ende von Kultur heute und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Zu Beginn schauen wir auf das Filmfestival von Cannes. Im Wettbewerb, da liefen gerade Filme von zwei Regisseuren, die Stammgäste sind. Etwa der Film Fallen Leaves des finnischen Kunstkinoveteranen Aki Kaurismäki. Über eine schüchterne, einsame Aushilfskraft. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus habe ich gefragt, was ist das für ein Film?
Das Schöne ist eigentlich erstmal, dass man bei Aki Kaurismäki wieder Menschen arbeiten sieht. Sie haben ja das angedeutet, also die Menschen kommen aus der Unterschicht, die hier die Hauptrollen spielen. Die arbeiten wirklich mit den Händen. Also er entrostet Autofelgen, sie arbeitet in einer Metallfabrik. Und ja, dieser Mann und diese Frau, um die es da geht, die erleben eine sehr schöne Liebesgeschichte, bei der sie sich immer wieder verpassen. Sie will dann, dass er das Trinken aufgibt, was er erst nicht will. Er verliert den Zettel, auf dem ihre Adresse steht. Sie treffen sich dann wieder in einem Kino, wo ihr erstes Rendezvous stattfand. Und das Interessante ist eben wieder, dass Kaurismäki letztlich diesen Film auch vor 10 Jahren hätte machen können, weil er genau dieselbe Ästhetik hat. Also eine stummfilmhafte Inszenierung, wenig Worte, starke, satte Farben, die Freude an Vintage-Requisiten. Und ja, das Ganze ist so eine aus der Zeit gefallene Liebesgeschichte. Und die Gegenwart dringt aber durch den Radioapparat in den Film. Also wann immer die Heldin in ihrer Küche das Radio anstellt, da hört sie Nachrichten zum Angriffskrieg in der Ukraine. Und das fand ich so ein bisschen wohlfeil eigentlich, weil Kaurismäki ansonsten in seiner Ästhetik wirklich ja sich ein bisschen selbst wiederholt.
Also ein Film von der Einsamkeit, aber auch vom Trinken offenbar. Typisch Aki Kaurismäki, komisch und alkoholisch.
Er hörte dann zum Glück auf, der Held. Ich glaube, das ist auch ein Statement von Aki Kaurismäki vielleicht, ja, dass er sagt, vielleicht ist er auch selbst das gefallene Blatt, das jetzt nochmal diesen Film gemacht hat und zeigt, ja, man kann auch aufhören zu trinken und man kann irgendwie für die Liebe auch Opfer bringen.
Zweiter großer Name beim Festival in Cannes ist der Name des amerikanischen Regisseurs Wes Anderson und der kommt gleich mit Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Jason Schwartzman und so weiter. Also ein Staraufgebot in dem Film Asteroid City. Was ist das? 50er-Jahre-Optik und kalter Krieg? Klären Sie uns auf.
Das ist erstmal wieder eine dieser wunderbaren gebauten Kunstwelten von Wes Anderson. Und er baut hier einen Ort in der amerikanischen Wüste eben. Und der besteht eigentlich nur aus einer Tankstelle, einem Diner-Restaurant und einem Motel aus ja so ein paar Bretterhütchen. Und das ist eben auch eine künstliche, wunderbar überhöhte Wüste. Also mit so grünen Pappmaché-Kakteen und mit roten Pappmaché-Felsen. Ansonsten gibt es eigentlich nur Pastelltöne und am ja, lautesten knallt eigentlich der Lippenstift von Scarlett Johansson in dieser Szenerie heraus. Ja, und da irgendwo in einem Nirgendwo in der Wüste, da treffen sich eine Handvoll Erwachsene mit ihren Kindern, das sind ja anrührende kleine Nerds und die treffen sich an diesem Ort, weil dort vor 3000 Jahren ein Meteorit eingeschlagen ist und in dem Krater findet eine Art Kongress statt und die Eltern, ja, die flirten indessen und dann, ja, wird dieses Treffen auch noch, Sie merken, also ziemlich absurd, wird dann auch noch von einem UFO aufgescheucht, aus dem ein kulleräugiges Alien steigt. Alle müssen in Quarantäne und es ist trotzdem ziemlich lustig, weil eine Countryband für die Musik sorgt und diese Countryband hat in der Wüste den Bus verpasst.
Einer der größten Eindrücke dieses Films ist offenbar seine Farbopulenz, richtig?
Ja, diese Wüstenwelt, das ist eigentlich wunderschön. Die ist ja wie so ein Kinderbaukasten zusammengebastelt. Aber ich muss sagen, es geht trotzdem auch um uramerikanische Themen an diesem uramerikanischen Ort, um Waffenwahn, um Gewalt, um Fanatiker, die auf Alien-Attrappen schießen. Das Militär ja schiebt eine Atombombe auf dem Laster durchs Bild. Es ist wirklich ein sehr hochkomplexer, wunderschöner Wes Anderson-Film.
Ein Drittel der teilnehmenden Filme sind von Regisseurinnen, darunter auch die österreichische Filmemacherin Jessica Hausner. Der Film Club Zero handelt ja wovon? Von bewusster Ernährung, aber auch von Essstörungen. Und immer wenn es ums Essen geht, wissen wir, dass es nie nur ums Essen geht. Dann geht es immer auch um Hungerkünstler und Fastenwunder und Kontrolle und Konsum. Was ist das?
Das ist ein stilisiertes Kammerspiel in einem Internat. Jessica Hausner, die inszeniert da die australische Schauspielerin Mia Wasikowska als eine Ernährungslehrerin, einen Ernährungscoach. Und dieser Coach manipuliert eine Handvoll Schülerinnen und Schüler mit radikalen Tipps bis zum Hungerstreik. Letztlich bis zum Tod. Also Club Zero heißt null Kalorien. Und der Film hat auch eine hyperpräzise Farbdramaturgie. Das haben jetzt übrigens alle drei Filme, über die wir gesprochen haben. Alles ist aufeinander abgestimmt. Die modernistischen Möbel, die Schuluniformen, die gelben Hemden und Blusen. Aber trotzdem, bei ihr verpufft die Stilisierung, weil das Drehbuch einfach zu dünn ist. Auch die Eltern, die aus verschiedenen Schichten kommen, Neureiche mit Villa, proletarisch Single-Mom, woke Linke mit Rohkost auf dem Tisch, die sind alle so klischeehaft gezeichnet. Und hier muss man sagen, verpufft die Künstlichkeit und schlägt nicht um in eine andere Wirklichkeit. Anders als bei Karosmeke und vor allem anders als bei Wes Anderson.
Ich entnehme Ihren Worten, aber Sie sind auf Ihre Kosten gekommen, wenigstens bei diesen drei Filmen in Cannes.
Ja, weil es Bilder zu sehen gab. Ja, Bilder, an denen man sich abarbeiten kann und die mal was sehr viel erzählen und manchmal nicht mehr so viel. Aber auf jeden Fall gibt es da visuell bildmächtige Werke.
Sagt Katja Nikodemus vom Filmfestival in Cannes. Sie beobachtet das weiter für uns. Zwischen 1970 und 80, da entstand das tausendseitige Werk, das Buch Ästhetik des Widerstands, eine Art Roman-Essay von Peter Weiß über die Zeit des Faschismus aus der Sicht eines fiktiven Arbeiters. Betrachtungen über Avantgarde-Kunst und klassische Werke der Kunstgeschichte haben darin einen prominenten Platz. Kunst und Arbeiterbewegung, sie gehen darin vereint gegen Unterdrückung und Unrecht vor. Am Straßburger Nationaltheater hat sich Sylvain Creusot nun daran gemacht, das auf die Bühne zu bringen. Und er inszeniert es mit dem Abschlussjahrgang der angegliederten Schauspielschule. Die Leitfrage lautet, was heißt politischer Widerstand heute? Zum Schluss der letzten Spielzeit des Intendanten Stanislas Nordet sah das für uns Eberhard Spreng.
Stimmungsmache im Mehrzwecksaal des Théâtre National de Strasbourg. Das Publikum klatscht mit beim Einheitsfrontlied von Eisler und Brecht. Am Beginn einer langen Reise in die Finsternis des europäischen Faschismus steht der strahlende Optimismus eines großen jungen Ensembles. Einige postieren sich dann vor der Abbildung des Frieses, mit dem auch Peter Weiß' Roman-Essay »Die Ästhetik des Widerstandes« begann. Junge Genossinnen und Genossen im Gespräch über Kunst. Was bedeuten Posen, Gesten, Körper für einen Arbeiter, der sein Bewusstsein an der Bildbeschreibung der Kampfszene auf diesem jahrhundertealten Pergamon-Altarrelief schärfen will? Und was kann der junge Abschlussjahrgang der dem Nationaltheater angeschlossenen Schauspielschule aus dieser Geschichte für ihre Zukunft lernen? Sylvain Creusots großes Geschichtsfresko eines Europa unter dem Nazistiefel ist ein pädagogisches Projekt. Immer wieder wird die Frage debattiert, welche Kunst die Schrecken von historischer Unterdrückung für die Nachwelt gültig einfängt. Goyas Erschießung der Aufständischen oder Picassos Antikriegsgemälde Guernica? Recht treu an der Romanvorlage reist die Szenenfolge um den namenlosen Erzähler auch ins Spanien des Bürgerkrieges am Ende der 1930er Jahre. Auf eine Gazeleinwand wird gelegentlich ein Stück Erzähltext projiziert. Dann wieder öffnet sich die tiefe Bühne für einzelne Schlüsselszenen des Romans. Erhitzte, von dichtem Zigarettenrauch verhüllte Debatten der Widerstandskämpfer über politische Entwicklungen, die stalinistischen Säuberungen, denen zumal der Marxist Nikolai Bucharin zum Opfer fiel. Dann wieder rasch skizzierte Bilder eines frivolen Paris, in denen es den Romanprotagonisten nach der Niederlage im Spanischen Bürgerkrieg verschlägt. Creusots langer, wie der Roman dreiteiliger Abend endet in einem finsteren, mit einem statischen Bild erzählten Untergang. Die Widerstandskämpfer sind enttarnt und werden hingerichtet. Anders als man es erwarten könnte, schlagen weder Bilder der aktuellen französischen Revolte gegen die Rentenpolitik und den autoritären Neoliberalismus Macrons, noch auch Kommentare zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine in tagesaktueller Unmittelbarkeit in die Aufführung. Im Gegenteil, Creusot öffnet einen klug gebauten und reflektierten Geschichtshorizont, zu dem auch eine mit heiligem Ernst inszenierte Chorszene gehört. Ohne die sowjetische Hymne vom Heiligen Krieg, ohne die gewaltigen russischen Opfer im Kampf gegen das faschistische Deutschland, ist Europa als historischer Raum nicht zu denken. Regisseur und Ensemble erinnern daran mit Ernst, ohne Dogmatismus und ohne Scheuklappen. Diese Ästhetik des Widerstandes ist eine sehr schöne Lektion in Horizonterweiterung durch Geschichtsbetrachtung. Das Ensemble in Sylvain Creusvaux' Literaturadaption ist divers. Menschen nicht weißer Hautfarbe und Nachkommen der maghrebinischen Immigration gehören dazu. Die Truppe entspricht damit einem der zentralen Ziele des Intendanten Stanislas Nordet für seine Amtszeit am Théâtre National de Strasbourg. Gilt Ähnliches auch fürs Publikum? Nordet sagte zu Beginn seiner Intendanz im Jahr 2016:
Pourquoi est-ce que, malgré tout, ce...
Warum ist es denn immer dieselbe soziale und berufliche Schicht, die das Theater besucht? Warum wagt ein anderer Teil der Bevölkerung nicht zu kommen? Wenn ich Straßburg wieder verlasse, wäre ich froh, wenn die Bewertung meiner Amtszeit sich genau diese Frage vornehme. Nun, gelungen ist das vor allem in den kostenlosen Programmen, die das Theater L'autre Saison nennt. Im theatralen Hauptprogramm war ein diverses Publikum weniger sichtbar. Filmstar Emmanuel Béart gehörte zu den 20 dem Theater assoziierten Künstlerinnen und Künstlern, die Nordet seinem Projekt beigesellte. Wie auch der Regisseur Julien Gosselin, die Autorin Marine Diaye und Autor und Regisseur Falk Richter, der in Straßburg seine bislang persönlichste Arbeit vorlegte. Sie alle haben Anteil an der Positionierung des Theaters als Vorreiter für eine Gegenwartsdramatik, die Politik und Gesellschaft kritisch begleitet und zugleich in den letzten 7 Jahren auch ästhetische Maßstäbe setzte.
Sagt Eberhard Spreng zur letzten Spielzeit von Nordet in Straßburg. In 7 Bundesländern, da hat es heute Durchsuchungen bei mutmaßlichen Mitgliedern und Unterstützern der Gruppe Letzte Generation gegeben. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Straftaten durch Mitglieder der Protestbewegung und Klimaschutzgruppe Letzten Generation. Ich habe mit dem Berliner Soziologen Simon Teune darüber gesprochen. Er ist Vorstand des privaten Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Der Protest der Letzten Generation mag effektiv sein, aber er ist abstrakt. Der Weg von der Straßenblockade oder dem Angriff auf Kunstwerke etwa zur politischen Tempobegrenzung oder CO2-Ausstoßverringerung ist ziemlich umwegig, verzögert. Sie sagen, der Eskalationsgrad der Proteste sei überschaubar. Bleiben Sie dabei?
Ich würde das nach wie vor sagen, dass der Protest in der zugespitzten Situation einer blockierten Klimapolitik ein vergleichsweise mildes Mittel ist. Und ich würde auch sagen, dass die Kriminalisierung von dieser Form von Protest, die wir jetzt sehen durch die Razzien, den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung, vor allem etwas über unseren Umgang mit der Klimakrise aussagt, weil nämlich hier die Störung durch den Protest als Skandal wahrgenommen wird und eben nicht die Politik, die der Situation nicht gerecht wird. Also man sieht daran auch, dass viele Menschen verdrängen wollen, dass sich die Klimakrise immer weiter zuspitzt. Ich würde auch sagen, wer jetzt die Klimaproteste für das zentrale Problem unserer Zeit hält, dem man jetzt mit jedem Mittel Einhalt gebieten muss, der wird sich noch ganz schön umschauen, weil zu dem Konfliktniveau, wo sich Protestierende wegtragen lassen, wo sie Gewalt gegen sich ertragen, da wird man sich noch zurückwünschen, weil eins klar ist, die Konflikte, die jetzt eine sich verschärfende Klimakrise mit sich bringen wird, die werden nicht weniger und die werden nicht milder.
Es hat eine Zuspitzung gegeben in den letzten Monaten, seit Herbst vielleicht. Da haben eine Reihe führender Politiker den Extremismusvorwurf erhoben. Ich erinnere an Worte von Alexander Dobrindt, Mario Chaya oder auch Marco Buschmann unter anderen. Ist die Bewegung Ihrer Meinung nach, wenn Sie als politischer Soziologe drauf gucken, extrem und radikal?
Ich glaube, das sind in erster Linie politische Kampfbegriffe, die haben mit der Realität wenig zu tun. Es geht bei den Protesten darum, den im Grundgesetz festgelegten Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen einzufordern. Die letzte Generation stellt sich nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung, sondern die appelliert ja gerade an die Verantwortlichen in den Institutionen, dass die ihre Verantwortung auch übernehmen. Es gibt ja immerhin auch ein Urteil des Verfassungsgerichtes, des Bundesverfassungsgerichtes, das die Klimapolitik für verfassungswidrig erklärt hat.
April 2021.
Genau, das ist auch schon eine Weile her. Und solche Angriffe sollen davon ablenken, aber die haben sozusagen mit der Realität wenig zu tun. Wenn wir über Extremismus, über Gefahren für die Demokratie durch Protest reden, dann würde ich in eine ganz andere Richtung gucken und nicht auf die Klimaproteste.
Nämlich, denn es gibt ja manche, die sagen, was wir da gerade erleben, ist eher eine Kriminalisierung einer Protestgruppe und vielleicht ein neues Kapitel der Protestgeschichte, oder?
Also ich finde es erstmal interessant zu beobachten, dass man jetzt gegen diese Art von Protest ein durch das Grundgesetz geschütztes Grundrecht die schwersten Geschütze des Strafrechts auffährt. Ich halte das für eine fatale Botschaft an all die Menschen, die sehen, dass unsere Regierung in der Kommunikation und auch in den ergriffenen Maßnahmen nicht bereit ist, die Klimakrise als eine existenzielle Bedrohung anzuerkennen. Und ich würde nicht sagen, dass da ein neues Kapitel aufgeschlagen wird mit diesen Razzien. Es hat ja schon vorher Razzien gegeben. Und es gibt auch schon lange die Tendenz, dass Klimaprotest mit harten juristischen, polizeilichen Maßnahmen eingeschränkt werden.
Ich höre raus, Kriminalisierung und Extremismusvorwurf halten Sie für unzutreffend.
Ich finde, das geht total an der Sache vorbei. Für mich ist spannend zu sehen, wo drauf man sich konzentriert, also wo man drauf bereit ist, Ressourcen zu verwenden, während gleichzeitig an den Stellen, wo es wirklich sinnvoll wäre, sich zu konzentrieren, die Diskussion drauf zu wenden, wenig passiert. Also wir sprechen gerade nicht über die sich zuspitzende Klimakrise, sondern wir sprechen über die Menschen, die uns auf die Untätigkeit angesichts dieser Klimakrise hinweisen. Und das halte ich für ein Problem.
Sagt Simon Theune, Vorstand des privaten Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Ist es eine skizzenhafte Zeichnung, eine in den Raum erweiterte Fläche oder schon eine kleine dreidimensionale Skulptur? Das Relief, das ist in antiker und mittelalterlicher Kunst anzutreffen, nimmt in der modernen Kunstgeschichte aber eher eine nachrangige Stellung ein. Ist es eine farbige Kleinskulptur aus Holz, Stein oder anderem Material oder doch schon ein körperhaltiges Gemälde? Interessanterweise haben sich die großen Neuerer von Auguste Rodin bis Pablo Picasso dem Relief gewidmet. So heißt eine Ausstellung im Frankfurter Städel, die die unterschiedlichsten Entwicklungen des Reliefs ab etwa 1800 bis in die 1960er Jahre analysieren will, kurz herausragend, von Rodin bis Picasso. Christian Gampert berichtet.
Das für die Kunstgeschichte wirkmächtigste Relief ist fraglos der Parthenonfries der Akropolis. Seine Einflüsse sind in der Frankfurter Ausstellung in einer eigenen Abteilung zu bestaunen. Von den Kampfszenen des Berliner Klassizisten Johann Gottfried Schadow bis zu dem asiatisch orientierten Expressionisten Bernhard Höttger, der 1914 ganz flache, gestaffelte Reiter für die Darmstädter Mathildenhöhe entwarf. Allerdings fast jeder bekannte Künstler hat auch Reliefs gemacht. Das Thema ist unerschöpflich und deshalb schwierig. Historisch wurden Reliefs zuerst von Bildhauern gefertigt, bevor man mit der Moderne das Relief auch als erweiterte Malerei begriff. Die Materialität änderte sich, zunächst Bronze und Marmor, ab dem 20. Jahrhundert dann Holz, Leder, Blech, Draht oder Pappe. Kuratorin Eva Mongi-Vollmer.
Wenn ich als Bildhauer arbeite, dann modelliere ich, also in weichen Materialien wie Ton, Wachs oder Gips. Als die Künstler dann anfangen, die Materialbreite zu erweitern, kommen ganz andere Techniken zum Tragen. Der wird geklebt, genagelt, gelötet, gefräst.
Kurt Schwitters benutzte in seinen Reliefs Scheuerbürsten, Ivan Puni Billardkugeln. Vom traditionellen Herauspräparieren der Gestalten geht es zu Fragment und abstrakter Collage. Aber wie soll man von all dem erzählen, ohne nur in ein Potpourri berühmter Namen zu verfallen? Die Frankfurter Kuratoren tun etwas sehr Kluges. Sie stellen am Eingang Ludwig Schwanthalers Schild mit den Heldentaten des Herakles aus der Mitte des 19. Jahrhunderts neben eine nur aus Nägeln bestehende, formale Wirbel erzeugende Reliefstruktur von Günter Uecker aus dem Jahr 1962. Also vom handlungsorientierten Erzählen geht es zum Zeigen des künstlerischen Prozesses selbst. Der Ausstellungsparcours rollt das Thema historisch auf, untersucht aber vor allem formale Aspekte. Das Berechnen von Licht- und Schattenwurf, den Umgang mit Farbe, das Ineinandergreifen von Fläche und Raum.
Ohne den Schatten wären die Reliefs nicht lesbar. Von dem her spielt der Schatten immer eine Rolle. Die Dimension des Schatten wandelt sich.
Das plastische Erzählen im Relief wird etwa von einem Epitaph von Bertel Thorvaldsen von 1830 markiert, Trauernde im Profil relativ flach gearbeitet. Dagegen schießt bei Jules Dalou um 1900 der Rennfahrer Émile Levasseur quasi aus der Fläche heraus auf den Betrachter zu. Hier allerdings in einem bronzierten Gipsentwurf. Und bei Constantin Meunier wird gar Landschaft in einer Reliefbronze dargestellt. Der Bauer auf dem Acker vor schwerem Himmel, wie in einer Raumbühne. Dies alles an der Wende zum 20. Jahrhundert. Die von der Malerei kommenden Künstler suchen einen anderen Zugang. Paul Gauguin präpariert träumerisch einen balinesischen Rückenakt aus dem Lindenholz. Ernst Ludwig Kirchners Lehrer mit Schulkindern ist ebenfalls bunt, in der Formensprache aber archaisch. Die bronzenen Rückenakte von Henri Matisse schälen sich quasi aus der Fläche. Es tauchen dann aber immer mehr Werke auf, deren Reliefcharakter fragwürdig scheint. Gerhard Richters großer Vorhang ist schlicht Malerei mit Raumwirkung und Giacomettis Frauenkopf eine Skulptur mit Ritzungen. Dagegen sind die rußigen Reliefschlünde von Lee Bontecue, in denen der Raum quasi in ein Loch gesogen wird, eine Entdeckung. Und auch die zerstörten, hochkant gestellten Städte des ehemaligen Weltkriegspiloten William Turnbull sind nicht allzu bekannt. Gerade in den Bezügen der Kunstwerke zueinander ist das wunderschön inszeniert. Mit Picassos kubistischer Violinenassemblage wird man hinausgeleitet und möchte eigentlich doch bleiben in dieser unwirklichen Welt zwischen Fläche und Raum.
Herausragend. Von Rodin bis Picasso, Christian Gampert sah das im Frankfurter Städel. Unter dem Hashtag Wir sind Kulturauftrag hat die Deutsche Musik- und Orchestervereinigung Unisono ein Positionspapier herausgegeben. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurig.
Demnächst treffen sich die Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um über die Zukunft der Sender zu sprechen. Es muss gespart werden und die Angst, dass auch bei den Klangkörpern der Rotstift angesetzt wird, ist groß. Von dem monatlichen Rundfunkbeitrag gehen 41 Cent an die Orchesterchöre und Big Bands, die die 7 ARD-Anstalten unterhalten. Das sei nur ein Minimalbeitrag und dafür bekomme man sehr viel, so der Geschäftsführer der Gewerkschaft der Musik- und Orchestervereinigung Unisono, Gerald Mertens.
Und ganz wichtig, die Rundfunkklangkörper wirken auch dort, wo es gerade keine kommunalen Orchester gibt, gerade im ländlichen Raum, auch dort sowohl über die Übertragung durch das Programm als auch durch Auftritte von Kammermusikensembles in Schulen mit der Maus oder Dackel trifft Mozart. Es gibt unendlich viele Beispiele, wie auch Rundfunkklangkörper mit ihren Mitgliedern in die Landschaft hineinwirken.
Und deshalb seien die Ensembles so Mertens nicht als Bauernopfer tauglich. The Hill We Climb, dies mit viel Werf und Eleganz vorgetragene Gedicht zur Amtseinführung von Joe Biden, der jungen Lyrikerin Amanda Gorman, ist wohl kein Bauernopfer, sondern eher das Opfer einer immer stärker um sich greifenden Cancel Culture in den USA. Es wurde gerade aus einer Schulbibliothek im Bundesstaat Florida verbannt. Eine Mutter hatte sich beschwert, da das Buch in ihren Augen Hassbotschaften verbreiten würde. Amanda Gorman selbst äußerte sich zutiefst schockiert, denn sie habe The Hill We Climb geschrieben, damit eine junge Generation die Tiefe des historischen Ereignisses nachfühlen könne. Ihr deutscher Verlag Hoffmann und Campe bezeichnete das Entfernen des Textes als Farce. Der Aufbauverlag kann sich hingegen freuen, denn sein Autor Georgi Gospodinov und seine englische Übersetzerin Angela Rodell haben den International Booker Prize für den Roman Zeitzuflucht gewonnen. Gospodinov ist der erste Bulgare, der die angesehene Auszeichnung für ins Englische übersetzte Bücher erhält. Sein Roman erzählt von Kliniken, die Alzheimer-Kranken in sorgfältig eingerichteten Zimmern die Rückkehr in frühere Jahrzehnte erlauben. Ein absurder, tragikomischer und politisch hellsichtiger Kommentar zum Aufstieg des Populismus. Gospodinov ist der bekannteste Schriftsteller seines Landes, ein liberaler Geist, der wegen seines Erfolgs im Ausland auch durchaus Anfeindungen im eigenen Land ausgesetzt ist. Und noch ein Preis. Diesmal geht er an den japanischen Bestsellerautor Haruki Murakami. Er wird mit dem Prinzessin von Asturien-Preis ausgezeichnet. Dem Autor so bekannter Werke wie Wilde Schafsjagd, Mr. Aufziehvogel oder Kafka am Strand gelinge es, die japanische Tradition und das Erbe der westlichen Kultur in Einklang zu bringen, so die Jurybegründung. Murakamis Essays, Kurzgeschichten und Romane wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Der Prinzessin von Asturien-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird im Oktober verliehen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Wir setzen das Programm fort mit den Nachrichten, dann hören Sie die Informationen am Abend. Zwei Themen doch, das Heizungsgesetz der Bundesregierung und auch die Razzien gegen die letzte Generation. Ihnen einen guten Abend.